Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Digitalisierung, Big Data, KI in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Michael Rode, Head of Analytics and Insights bei Siemens. Michael sagt, das Lenken, Beobachten und Interpretieren der Datenströme für die Unternehmenskommunikation wird immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil der PR.
Hallo lieber Michael.
Hallo Eckart.
Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und dabei bist. Irgendwie bist du so der Prototyp Unternehmenskommunikator, Digitalmacher. Klär das doch mal ein bisschen auf, weil ich glaube, wenn man deinen Jobtitel liest, dann ergeben sich für viele Leute mehr Fragen als Antworten. Eine Beruhigung, ja. Herr Timo spricht man Ratzig oder Ratschig? Ich weiß es nicht. Ratzig, hallo Timo, Ratzig. Ich bin der Eckart. Er schreibt, logisch ist er im Stream. Also, perfekt.
So. Man muss klarstellen, ich habe Timo keine Arbeitsanweisung dazu gegeben. Das ist sein freier Wille, der sich hier ausdrückt. Ja, Eckart, um deine Frage aufzugreifen, bin ich der Prototyp des digitalen Kommunikateurs und wie passt mein Jobtitel zur Unternehmenskommunikation? Ich glaube jetzt vom Hintergrund her bin ich tatsächlich ein redaktionell arbeitender Mensch gewesen, lange Zeit. Also eigentlich Politikwissenschaftler und dann lange Jahre in der hauptsächlich internen Kommunikation unterwegs, bei Siemens auch in verschiedenen Unternehmensteilen. Mhm. Hat sich dann irgendwie ergeben, Interesse an Technik war schon immer da, ich bin jetzt aber an sich kein Techie, sondern einfach über verschiedene Wege war dann klar, irgendwie, der Michael hat sich in der internen auch immer schon um E-Mail, Newsletter und Online-Artikel in technische Richtung mich bewegt. Also so viel zum Hintergrund. Ich glaube aber Prototyp insofern, als dass ich denke, in der Unternehmenskommunikation werden solche Skills zum technischen Verständnis immer wichtiger. Stichwort hier Digital Communications. Das meine ich und man muss wahrscheinlich deswegen nicht coden können, aber man sollte verstehen, wie Technik funktioniert und was sie ermöglicht. Davon bin ich überzeugt.
Ich habe neulich Herrn Oliver Plauschinat, Business-Entwickler bei Landau Media, das war schon fast eine Brandrede, in einem Vortrag gehört, der gesagt hat, solange Unternehmenskommunikation keine Analysten mit einer hohen IT-Affinität haben, wird Medienbeobachtung nur Stückwerk sein. Das ist so meine Zusammenfassung. Würdest du das so, ist das deine Rolle? Kann man das so, würdest du dich da abgeholt fühlen oder ist das zu kurz gesprungen?
Ich glaube, natürlich ist es, sage ich mal, polemisiert und es hat natürlich viele Facetten, aber im Grunde hat der Kollege da recht. Es geht natürlich darum, dass die Digitalisierung Daten für Maschinen, jetzt bin ich sehr abstrakt, lesbar macht. Also will sagen, durch die Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse, sei es jetzt in der Nutzung von verschiedenen digitalen Medien oder auch in der Planung, zum Beispiel einem digitalen Newsroom oder einem Planungstool, werden Daten für Maschinen nutzbar und nicht nur für Maschinen, in allererster Linie natürlich für den Mensch. Es geht nur darum, wie viele Daten sind es dann irgendwann, die ich dann nicht mehr selbsttätig, sage ich mal, interpretieren kann. Dafür brauche ich dann die Maschine letztendlich. Aber ja, die Aussage stimmt, denke ich. Um vollumfänglich zu verstehen, welchen Impact hat meine Kommunikation, sollte ich zumindest gewisse Skills auch in der Analyse solcher Daten mitbringen. Das sind statistische Skills sind oder einfach dann Erfahrungswerte, wie tief das sein muss, darüber lässt sich, denke ich, vorzüglich streiten. Aber ja, es wird immer wichtiger, ja. Das denke ich schon.
Das was, wie und wo, würde ich gleich nochmal gerne darauf eingehen. Kannst du in einer Überschrift zusammenfassen, was habe ich denn davon? Also warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Was kann die Unternehmenskommunikation mit diesem Skill und mit diesen Datenauswertungsmethoden, was sie sonst nicht kann?
Ja, ich glaube, messen und Handlungsoptionen aus den Erkenntnissen ableiten, die sich aus den Messen ergeben, wird wahrscheinlich jeder Kommunikateur zustimmen, ist etwas, was man grundsätzlich tun sollte. Also im Endeffekt iterieren wir ja ständig unsere Arbeit. Also mit jedem Artikel, den ich schreibe, mit jedem Podcast, den ich produziere, mit jedem Video, das ich erstelle und mit jeder Live-Sendung Clockhouse verfeinerst du deine Methodik, richtig? Und am Ende des Tages ermöglicht mir Messung, also datengetriebene Entscheidungsfindung, ja. Mhm. Und dadurch iteriere ich nicht mehr durch Zufall, sondern ich iteriere durch Daten gezielt. Ich kann diese Daten, diese KPIs, die spiegele ich anhand eines Ziels, das ich verfolge. Ja. Möchte ich ein tieferes Verständnis für meine Inhalte erzeugen? Möchte ich eine größere Reichweite haben? Und diese Ziele geben grundsätzlich auch vor, was man misst und wie man es misst. Und wenn man diese KPIs ins Verhältnis miteinander setzt, glaube ich, lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die eigene Kommunikation effektiver und effizienter machen können.
Okay, effektiv, effizient, stelle ich mal ein Stück zurück. Da auf den inhaltlichen Einfluss würde ich gleich nochmal kommen. Bleiben wir noch so ein bisschen auf diese Helikoptersicht. Kann man sagen, dass diese Datenanalyse zum Erkennen von Kommunikationschancen und Risiken erstmal hilft? Wäre das so ein erster Einstiegs-Nutzen-Beschreibung?
Ja, denke ich durchaus. Jetzt mal ganz einfach mechanistisches Beispiel. Ich glaube, jede größere Firma leistet sich da doch einen Pressespiegel. Mhm. Und auch das sind ja erhobene Daten. Also was passiert in dieser in der Medienwelt, in der Presse, ja? Und natürlich ist es dann so, wenn ich das ausweite auf eine Entität oder auf das weltweite Web, ja, auf die Social Media Sphäre zum Beispiel, ja, dadurch lassen sich dann durchaus, denke ich, Themen nennen und damit auch Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, also wenn ich sage, Siemens ist nachhaltig unterwegs, dann hat Siemens bestimmt noch etwas zu sagen zum Thema Fridays for Future. Oder muss ich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen. Und erfahren kann ich nur, dass es diese Themen gibt, indem ich dann persönlich in Social Media unterwegs bin und Glück habe, dass ich in den richtigen Kanälen unterwegs bin oder die Erfahrung. Oder ich lasse es maschinell überwachen. Mhm,
Welche Daten sind dein Quellmaterial? Also du hast Presseclipping angesprochen. Ich denke, Social Media spielt eine große Rolle in der Datentrend-Stimmungsanalyse. Was ist so dein Ausgangsdatenmaterial? Kann man das so grob skizzieren, ohne es hart abgrenzen zu müssen?
Nee, ich glaube, im Grunde kannst du sagen, es ist paid, owned und earned Media in unterschiedlichen Ausbaustufen im Moment, in unserer Arbeitswelt, sage ich mal, in der Realität, wie wir es jetzt leben bei Siemens. Aber das sind im Endeffekt ich drücke es mal so aus, die Daten in der eigenen Domäne. Und die andere Datenquelle, die haben wir ja schon angesprochen, das sind dann mal diese außerhalb der eigenen Verantwortung liegenden Daten. Ja, also was in Social Media, Presse, Clippings, wie du sagst. Aber das sind so die Datenquellen, mit denen wir natürlich typischerweise arbeiten. Das war natürlich jetzt ein allumfassender Ausblick. Mhm. Und natürlich ist es dann in der Realität so, manche Systeme und Datenquellen sind gut angebunden und zuverlässig und manche werden noch händisch bewegt. Und da muss das Ziel natürlich sein, aus der Sicht meiner Abteilung, möglichst viel Automatisierung und Software in den Prozess zu bringen, um einfach natürlich Effizienzen zu heben und Zuverlässigkeit zu steigern. Mhm.
Immer hinter dem Vorbehalt, ich möchte nicht zu sehr in Techie-Talk abrutschen. Wenn ich mir jetzt hergehe und sage, das ist dein Datentopf, den du hast und den wirfst du in irgendeine digitale Maschine, der den dann bearbeitet, Was ist das Output? Also du schmeißt große Datenmengen in künstliche Intelligenz rein. Was ist im Idealfall das Ergebnis? Also was liefert dir dann die Analysemaschine?
Ja, Das, glaube ich, kommt, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist vielfältig einsetzbar. Da gibt es jetzt nicht den einen Use Case, sagt man so, in der IT-Szene, also den einen Anwendungsfall auf Deutsch, ja, wo ich sage, genau das macht die künstliche Intelligenz, sondern muss ich natürlich künstliche Intelligenz vorstellen wie einen ganz großen Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Hämmern, Schraubenziehern, Schraubenschlüsseln. Und dann muss ich einfach gucken, will ich denn erreichen? Und wie du schon richtig sagst, vielleicht lohnt es sich auch hier nochmal kurz zu illustrieren, was das Continuum, welches Continuum wir eigentlich reden sozusagen und was muss zuerst da sein, um welches Ergebnis zu bekommen. Mhm. Weil du richtig angemerkt hast, Eckart, du brauchst natürlich gewisses Datenvolumen, Datenqualität, die du dann in der Blackbox künstliche Intelligenz verarbeitest und dann kommt ein Ergebnis raus. Und ein Beispiel, was ich machen kann, ist, wir werden wahrscheinlich bald mit einer ersten Website live gehen, die Machine Learning nutzt, um zu sehen, wie verhalten sich Nutzer auf unseren Seiten und welcher Nutzer macht welche Aktion und sucht dann welche Inhalte typischerweise, um dann Inhalte im Laufe der Zeit natürlich besser anzubieten. Und das ist, wir speisen quasi Daten ein, Nutzerverhalten auf Webseiten und bekommen optimierte Inhalte, optimierte Inhaltsangebote auf Webseiten. Ähnlich vielleicht, wie du es vorstellen kannst, auf einer Amazon-Seite, ja, wo ich sage, ich habe ganz viele Bücher zur griechischer Antike bestellt, also bekomme ich höchstwahrscheinlich auch viel mehr griechische Antike angeboten, vielleicht auch ab und zu mal römische Antike, um dann zu gucken, ob mir das auch gefällt. Ja.
Nur wird das einmal so ein Beispiel, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft, natürlich immer so als das Beispiel genutzt. Mir ist das irgendwie, um die Riesenchancen von KI erklären zu können, viel zu wenig. Also das sieht so ein bisschen aus wie, ich messe nur einen Fingerabdruck, einen digitalen Fingerabdruck und kommuniziere den. Ich glaube, was du eben gesagt hast, lass mich da nochmal einsteigen. Fridays for Future. Ich muss jetzt keine KI-Lösung zu haben, um festzustellen, dass Friday for Future gerade ein gesellschaftliches Interesse weckt. Aber wenn ich hergehe und sage, na, was hat denn Siemens damit zu tun, wird es ja schon ungleich komplexer.
Okay.
Wäre das so eine Aufgabe, die du deinem KI-Roboter stellen kannst und würdest?
In der Tat tun wir das. Wenn ich da mal einen kleinen Einblick geben kann, wir haben ein Tool entwickelt, das Content-Erstellung unterstützen soll. Also wie du sagst, wir bei Siemens natürlich, wir haben eigene Themen, die wir treiben, die wir fest definiert haben, denkst du, wie jedes große Unternehmen. Und dann schauen wir, wie sieht der Kontext in der Welt da draußen aus eben. Und dieses Content-Tool, was es tut, ist aufgrund eines Themas und Keywords, die dem Thema zugeordnet werden, also teilweise vorgeschlagen durch das Programm, teilweise dann selber hinzugefügt durch den Nutzer, erstellt dieses Programm ein Content-Brief, also ein Briefing, in welcher Tonalität ich welche Inhalte anbieten könnte. Und das ist natürlich als unterstützende Maßnahme zu sehen, weil Content-Erstellung ist typischerweise natürlich ein Prozess, der aufwandsintensiv ist und unter Umständen auch lange dauern kann. Und wir hoffen, dass wir damit künstliche Intelligenz schneller zum Ziel kommen. Und die künstliche Intelligenz liegt dann da, dass der Nutzer quasi dem Tool Feedback gibt, dieser Vorschlag, wie ich kommunizieren soll, zu welchem Thema genau, weil andere Themen in der Umgebung gerade trennten und in welcher Tonalität und was sind meine Zielgruppen, der war hilfreich. Und mit dem Feedback arbeitet die Maschine und sagt, okay, anscheinend ist hier irgendwas richtig gelaufen, das nächste Mal probieren wir es nochmal. Und der nächste Nutzer, der dann wieder bestätigt, verstärkt das Ganze natürlich nochmal. Also ganz grob, so kann man sich das dann vorstellen.
Okay, da heißt in der Unternehmenssprechsprache, ich kann das sowohl für einen Monitoring nutzen, ich bleibe mal bei meiner Begrifflichkeit Chancen und Risiken von Kommunikationsinhalten zu erkennen. Ich kann das für mein Agenda-Setting nutzen, um herzugehen und zu sagen, was hat welche Lautstärke, welche Tonalität, welche Interessen, welche Relation auf meine Unternehmensziele. Und wie weit kann ich das auch für meine Content-Erstellung nutzen? Mein Google hat vor 3 Wochen, glaube ich, so eine Beta, so einen Texterstellungsroboter angekündigt. Ich kenne das aus dem Fernsehen, diesen Roboterjournalismus, wo man eben Sportnachrichten aus Nullen und Einsen Fließtexte machen kann. Wenn du diese 3 Dinge miteinander vergleichst, was wäre so deine Empfehlung und auch dein Schwerpunkt? Ist es eher der Monitoring-Bereich? Ist es die Planungsgrundlage oder ist es schon die Produktion von Inhalten?
Ich glaube, die Produktion ist hohe Kunst und man wird sehen, wie weit solche Maßnahmen, solche Ideen, die wir jetzt auch ausprobieren, es geht ja darum, bei uns viel ums Ausprobieren, wir sind da sehr agil unterwegs. Wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es auch gerne wieder sein und wenn es klappt, dann basteln wir weiter dran rum. Aber ich glaube, der Sweet Spot sozusagen, also genau da, wo ich hin will, ist im Moment, wenn ich drüber nachdenke, wo kann ich Anwendungsfälle finden, wo gibt es viele Daten, die ich nutzen kann, wo ist die Datenlage schon sehr gut und wo ist, sag ich mal, der Anwendungsfall sehr eng gestreckt, weil KI-Systeme sind immer dann gut, wenn wenn sie dann sehr beschränkt sind in dem, was sie tun müssen. Also man stelle sich dann man erinnere sich an diese Meldungen, Schachcomputer, die Weltmeister besiegen oder jetzt vor kurzem oder vor einiger Zeit dann eben den Go-Weltmeister, der besiegt wird in einem hochkomplexen Spiel. Aber das sind natürlich Systeme, die eine Maschine ziemlich leicht navigieren kann oder relativ leicht. Während in der Content-Erstellung kann man auf Unterstützung hoffen, aber letztendlich ist da, und das ist, glaube ich, doch die erleichterte Nachricht für uns Kommunikatoren, ist der Mensch dann immer noch notwendig, um dann wirklich die Überschrift zu finden, die vorgeschlagen wurde, die das Publikum, die Zielgruppe berührt oder anspricht. Und das kann im Moment noch keine Maschine tun.
Okay. Wir haben in unserer Newsroom-Plattform bei jeder Messung über was sind die idealen Datenquellen für ein KI, landen wir machen das ungefähr jedes Jahr, immer bei dem Ergebnis, Twitter ist mit Abstand die beste Datenquelle, sowohl von der Datenqualität als auch von der Reflexion der Inhalte aller anderen Kanäle. Geht euch das genauso? Also ist auch für dich Twitter so eine ganz wichtige Datenquelle für Trend, Information und Interessensanalyse?
Ja, ich glaube auch ganz einfach aufgrund der Schlagzahl, der Schnelligkeit des Mediums, aufgrund der Datenmenge einfach, kann man das durchaus so sagen. Ich glaube auch, das wird auch wichtig, in Zukunft zu lernen, zu verstehen, und das sind die Skills, die ein Kommunikator dann wieder mitbringen muss. Wie funktionieren verschiedene Datenquellen? Wie funktionieren verschiedene Medien? Um dann letztendlich zu definieren, wie künstliche Intelligenz ein Stück weit arbeiten soll. Das kommt auf die Methode drauf an, ob man es kann. Aber was ich damit recht abstrakt meine, ist, ich kann zum Beispiel dann überlegen, grundsätzlich, wie identifiziere ich ein Trending Topic? Das sind natürlich Dinge, das ist sogenanntes, würde ich sagen, Domänenwissen von Unternehmenskommunikatoren, Kommunikatoren im Allgemeinen, die ja die Softwareentwicklung ja gar nicht mitbringen, in dem Maße, in dem wir das machen. Absolut. Die Stimmen, ja, Twitter ist auch für uns eine sehr wichtige Datenquelle, neben den anderen großen Social-Media-Plattformen natürlich.
Wie wichtig ist so diese Datenquellensicht bei euch oder nach deiner Einschätzung auch der Weiterentwicklung, dass ich wie so ein Regelkreis abbilde? Also gehe ich her und sage, ich werte Twitter-Fremdtrends aus, ich werte meine sozialen Kanäle, Reichweite und Engagement aus und ich werte gleichzeitig aber auch meine Web-Click-Analyse von Google Analytics oder was auch immer aus und versuche das in einen Regelzusammenhang zu bekommen.
Ja, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, Erkenntnis, also Insights, da auch der Name unserer Abteilung, entstehen nur, wenn ich den einzelnen KPIs oder den Einzeldaten Kontext gebe. Also, und das kannst du auf mehrere Arten und Weisen natürlich tun, in der zeitlichen Dimension oder durch benachbarte KPIs beispielsweise. Und deswegen macht es ganz viel Sinn, auch Daten aus unterschiedlichen Plattformen zusammenzuführen. Also gerade der angesprochene Timo Ratzig, der betreut ein Softwareprodukt, das wir verantworten in der Abteilung, nennt sich Analytics Unlocked. Und da kombinieren wir eben Mediendaten für bezahlte Anzeigen, Social Media Posts, mit anderen Daten, die wir haben, zum Beispiel eben Webdaten von unserem eigenen Web, um zu sehen, welche Anzeigen, welche bezahlten funktionieren denn gut und wo investieren wir vielleicht sogar mehr Geld noch rein und welche Maßnahmen müssen wir vielleicht ändern, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Und das ganze System basiert darauf, dass man eben Daten mit einem sogenannten E-Score, also Kampagnendaten, mit einem sogenannten E-Score vergleichbar macht, um dann zu sehen, wo ist der Benchmark, woran kann ich mich orientieren. Und auch hier wieder Machine Learning oder Künstliche Intelligenz im Einsatz, die dann ständig diesen E-Score, die Wertung, die Gewichtungen im E-Score ständig anpasst, um dann letztendlich akkurat zu reflektieren, welche Kampagnen gerade gut. Das hört sich jetzt auch wieder sehr kompliziert an, aber im Grunde kann man sagen, ja, Daten gerne kombinieren, dann erhöht sich die Chance, dass man was dabei lernt.
Wir haben vor 2 Jahren oder sowas mal versucht, dann so eine KI-Logik aufzubauen, du hast Machine Learning angesprochen, die hergeht und Einflussfaktoren für ein richtiges oder falsches Timing von Social Media Posts zu analysieren. Und hat dann nach einer halben Stunde uns gesagt, immer wenn es den Hashtag Bundesliga gibt, ist gerade schlecht zu twittern. Nur ist das mit Sicherheit ein Thema, das wissen wir alle selbst. Aber ich glaube, das zeigt auch nochmal so ein bisschen die Komplexität, die dahinter steckt. Und so banal die Frage ist, wann ist für dich das richtige Timing, um überhaupt zu publizieren, finde ich eine ganz wichtige Fragestellung, wo ich schon behaupte, ohne KI völlig chancenlos.
Ich finde es spannend, Eckart, in dem Zusammenhang zu sagen, das ist genau das, was Computer eben gut können, Regeln befolgen. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen digitalen Newsroom vorstellt oder wie wir es nutzen, ein Planungstool, wo du auch Postings automatisierst, absetzen kannst, zum Beispiel um 15.45 Uhr Siemens, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man mit Technik Dinge tun kann, wie wenn da gerade was ist zu einem vorher definierten Thema, dann schicke ich diesen Post halt 5 Minuten später raus, ja? Wenn die Timelines wieder etwas freier sind nach dem Tor in der Bundesliga. Und solche Dinge, das sind natürlich das, was Maschinen gut können. Regeln befolgen, Wenn-Dann-Bedingungen, ja, also wirklich in kurzer Zeit prüfen, ist da gerade was draußen? Okay, dann mache ich es vielleicht nicht. Das sind Sachen, die der Mensch nicht so gut kann, ne? Dinge auswendig lernen und Regeln befolgen, sondern da haben wir ganz andere Stärken. Ja? Die Flexibilität beispielsweise, mit der wir dann agieren können.
Ja, ich hoffe, das wirkt sich nicht auf mein nächstes Personalgespräch aus. Da bin ich aber zu viel Nerd, nur Regeln befolgen wäre mir nicht genug. Also mich motiviert unheimlich dieser Spieltrieb. Wie schaffe ich es, KI so einzusetzen, dass es Regeln befolgt, die ich selber gefunden hat. Also ist ja soll ja kein digitales Fließband werden, sondern selber herausfinden. Ja, die Regeln, dem es folgt, selber herausfinden. Das ist ja, glaube ich, der spannende Moment.
Da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt. Natürlich geht es um, wenn ich sage Regeln herausfinden, dann schließt es zum Beispiel Dinge natürlich wie Mustererkennung ein, ja. Aber auch darin sind ja Maschinen sehr gut. Eben diese großen Datenmengen durchforsten, um dann letztendlich, wie du sagst, diesen Aha-Moment zu erzeugen, dieses spannende Element, wo ich sage, ich habe vielleicht ein Finding, dass mir aufgrund der Datenmenge auch verschlossen geblieben wäre als Mensch. Genau. Ja. Ja. Darauf rede ich schon. Aber wenn ich sage, was können Maschinen gut, das ist genau der Punkt. Eben Muster erkennen, anderes Anwendungsbeispiel aus unserer Arbeitswelt bei Siemens, ist, wir nutzen natürlich dann auch Bilderkennungsalgorithmen in unserem digitalen Asset Management. Und da ist es natürlich unglaublich hilfreich, um mal Inhalte schon zu qualifizieren, also beispielsweise automatisch zu taggen, und dann Bilder in die richtige Richtung, in die richtige Redaktion vielleicht oder die richtigen Webredaktionen zu schicken, ja, und nachher auffindbar zu machen. Also das sind alles so Dinge, die Maschinen dann wirklich gut machen und wo der Mensch dann eigentlich sich ein bisschen zurücklehnen kann und sich dann kreative Gedanken machen kann.
Ja, ich denke, ja, also ich wollte dir gar nicht widersprechen, was du eben gesagt hast mit dieser Massendatenerkennung und Abwicklung danach. Aber ich finde spannend zu überlegen, findet die Maschine einen Faktor, den ich nicht gefunden hätte, aber beachten soll? Das ist ja so der Aha-Moment.
Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist dann eben jetzt, wenn wir da bei dem Thema bleiben wollen, ist natürlich so, wie gesagt, also eine künstliche Intelligenz funktioniert eben in der Gestalt, dass ich eine Handlungsanweisung habe, im Grunde ein Algorithmus, und dann läuft das durch und ich kann ein vordefiniertes Ergebnis erwarten. Natürlich sind wir noch nicht so weit mit der künstlichen Intelligenz, dass dann eine Maschine, und da meine ich, ist die menschliche Flexibilität der natürlichen Intelligenz unübertroffene Maschine dann flexibel Entscheidungen trifft, ohne eine Datenlage zu haben, ist schwierig.
Absolut.
Weil natürlich, das ist genau der Punkt, Maschinen greifen auf Daten zurück, der Mensch auch, bis zu einem gewissen Grad, muss aber nicht. Da unterscheiden wir uns natürlich. Genau.
Damit ich nicht ja, selber mich lügen strafe, und wir steigen jetzt doch immer weiter in Technik ein.
Ja.
Wie viele Dinge, wir haben jetzt ganz viel so über die, was ist alles machbar und wie geht das und an welchen Stellen arbeitet ihr damit, birgt natürlich für den Zuschauer von Clockhouse Live einmal das Risiko, ja, wir sind ja nicht so groß wie Siemens, solche Unternehmen soll es geben. Und die zweite Frage, wie fange ich das denn überhaupt an? Also muss ich jetzt, ist das ein IT-Projekt? Was hat Cloud damit zu tun? Also kannst du da so ein, du musst jetzt kein komplettes Kochbuch schreiben, aber was ist so die, wie nähere ich mich dem Thema?
Ja. Also ich glaube natürlich, es ist dann immer so an der Grenze, ich meine, Kommunikation allgemein ist ja an der Grenze zu vielen Funktionen im Unternehmen. Und es kommt ein bisschen auf die Unternehmensstruktur an, mit wem ich da am besten zusammenarbeite. Aber generell, ja, brauche ich natürlich irgendwann mal einen Techniker, entweder in der Firma oder außerhalb der Firma, der mich dabei unterstützt, das Ganze irgendwie anzugehen. Ich glaube, erst davon überzeugen, einen Use Case anfangen. Und dann kann ich sehen, also beim Anwendungsfall, und dann kann ich sehen, wohin mich denn die Reise trägt. Und ja, sicherlich kann man sagen, wir bei Siemens sind natürlich in der günstigen Situation als DAX 30 Unternehmen, da auch ein bisschen vorangehen zu können als Pionier und neue Dinge auszuprobieren. Aber man muss da noch sagen, es gibt doch mittlerweile viele, viele Dinge out of the box von den großen Anbietern wie Amazon, die ja nicht nur Bücher und Pakete verschicken und Waren, sondern die eben auch ein riesiger Player sind mit Amazon Web Services, eben mit Cloud-Lösungen. Und als Nicht-Techie und Nicht-Kommunikateur ist es doch einfach so zu illustrieren, musste ich denn früher mir einen Server, also einen Computer irgendwo hinstellen oder hinstellen lassen, um eine Software zu betreiben oder zu haben? Ist es doch jetzt so mit den Cloud-Services, dass ich das wie ein Leihroller, ein Elektro-Leihroller mieten kann für eine gewisse Zeit und diesen bunten Kasten aus künstlichen Intelligenz-Tools auch gern mal einfach ausprobieren kann. Also ich möchte jetzt keine Werbung für Amazon machen, da gibt es auch noch andere Anbieter. Microsoft ist heute schon ein paar Mal gefallen, Google sicherlich. Aber da sind Frameworks, sogenannte Frameworks, also Rahmen, Regelsysteme, die man einfach nutzen kann, vorhanden. Ja? Also glaube ich, von daher dieses Thema perspektivisch über die nächsten Jahre, immer mehr Anwendungsfälle werden kommerzialisiert werden, und dadurch steigt auch natürlich der Zugriff auf solche Dinge, ja.
Das ist auch unsere Erfahrung, dass einfach die kleineren Unternehmen dass die sich schwer tun, so wirklich normal auf die Erforschungsreise zu gehen, aber dass die Eintrittsbarriere für die Umsetzung durch die ganzen Cloud-Angebote gar nicht mehr so hoch ist. Also es muss ja keiner mehr die Kelleretage voll 19-Zoll-Schränke stellen, um in den Genuss solcher Dienste zu kommen. Das finde ich schon. Und ich glaube auch, das verändert den Kommunikationsmarkt.
Ja, durchaus. Ich glaube, es ist gerade spannend in unserem Job. Jetzt will ich keine allgemeinen Plattitüden da lassen, aber seit ich den mache, ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das wird auch weiter so sein. Neue Medienformen, neue Partizipationsmöglichkeiten tauchen auf und damit auch Technologien, die damit sich beschäftigen. Entweder in der Messung oder wie in der Planung oder dann auch in der inhaltlichen Erstellung und Aussteuerung. Also das ist ganz spannend.
Ich finde auch spannend, dass ganz oft die schönen KI-Projekte überhaupt nicht als IT-Projekte starten. Also dass es eben nicht mehr funktioniert über diese tradierte Methode, irgendjemand schreibt ein Lastenheft und ein Pflichtenheft, sondern dass viele wirklich aus so einer Fragestellung heraus einfach, man sucht Machbarkeiten. Also ich glaube, da ist ganz viel auf einmal unsere Branche, wir dürfen endlich wieder Forscher sein. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja. Ein Beispiel eben, nochmal darauf zurückzukommen, dieses Web, was wir gerade bauen, das quasi selbsttätig dann Webseiten baut und zur Verfügung stellt und Inhalte zur Verfügung stellt, das ist genau aus so einer Situation entstanden. Da waren keine Techies in dem Gespräch. Klar waren es Webmarketing-Menschen oder Marcom-Menschen, aber die Frage kam dann eher daher, okay, das ist dieser Prozess Webseitenpflege, muss ich überlegen, Siemens hat Hunderttausende von Webseiten, ist natürlich unglaublich ressourcenintensiv, arbeitsintensiv und langwierig, irgendwie abkürzen. Dass die Inhalte gut sein müssen, das ist natürlich nach wie vor der Fall, aber zumindest die Anordnung und Anbieten dieser Inhalte, das kann man doch automatisieren. Und aus der Richtung kam er. Also jeden, der da irgendwie sucht, den sei nahegelegt, da einfach von der Frage herzukommen, wie du es schon ausgedrückt hast. Ja.
Wir haben mit einer Bundesbehörde mal diskutiert, wie kann man Trends erkennen in Social Media, solange sie noch keine hohe Lautstärke haben, also solange sie noch nicht sehr verbreitet sind. Und haben uns einfach auf die Reise gemacht und haben gesagt, wir möchten es schaffen, dass wir eine Maschine haben, die von sich aus erkennt, einen Tweet höher oder niedriger zu bewerten. Ich sage einfache Beispiele, wenn wir beide auf Twitter uns gegenseitig folgen und wir twittern zur gleichen Zeit mit genau dem gleichen Wortlaut etwas, dann hat das viel weniger Impact, als wenn wir beide uns nicht folgen, sind aber über Geotagging garantiert am gleichen Ort und posten mit einem anderen Wortlaut. Und das erscheint alles sehr, sehr logisch, aber das zu messen ist natürlich ein riesen Datenapparat, um das überhaupt festzustellen. Und so Dinge, ich glaube, die kriegen wir eben nicht, die schreibt uns heute niemand in ein Lastenheft, sondern da müssen wir einfach forschen, was geht heute.
Ich glaube auch, um da nochmal die Kommunikateure, die hier in der Runde sind, nochmal auf die Reise zu nehmen. Dadurch, auch die Softwareentwicklung bewegt sich ja. Also während du früher so schön sagst, Lasten- und Pflichtenheft, da wurde dann festgelegt, was gemacht wird und 2 Jahre später hat man ein Softwareprodukt in den Händen und dann stellt man fest, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, was wir uns da gedacht haben. Springen jetzt viele Softwareentwickler und Agenturen und auch wir intern auf das Thema agile Softwareentwicklung um. Und genau da ist es, du hast einen Kernanwendungsfall, den du dann prüfst und den du auch erweitern kannst. Das heißt, wenn ich feststelle, eben für die Fragestellung, die du jetzt gerade aufgetan hast, dass noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel, wer wird denn ad-mentioned in dem Tweet oder in dem Social Post oder was auch immer, um dann zu sehen, wenn der viele Follower hat, ist das wahrscheinlich dann nochmal wichtiger. Und diese Regelsysteme, und das genau, wie sind wir beim Thema Mustererkennung, das Ganze kannst du ja feintunen und dann einstellen, eben iterativ agil und nicht, ich lege jetzt die Regeln fest, von denen ich vermute, dass sie stimmen oder die Muster und dann schaue ich sie mir 2 Jahre später an und stelle so fest, das wollte ich eigentlich nicht haben, sondern ich habe innerhalb von Monaten unter Umständen einen Prototypen und der wird ausprobiert. Ja. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch an der Softwareentwicklung und da, wo dann auch Kommunikatoren mit eher tagesaktuellen, sage ich mal, kurzen Aufmerksamkeitsspannen und Softwareentwickler zusammenkommen, bin ich fest überzeugt.
Absolut, absolut. Wie kann man weiter von dir lernen, auch mit Blick auf die Zeit? Wir beide wussten ja schon, die Zeit wird rasend schnell vergehen. Hast du Buchempfehlungen? Kann man sich irgendwo anschauen, mit was ihr euch beschäftigt? Das Webprojekt, wirst du hier auf LinkedIn darüber berichten? Wie kann man bei dir am Ball bleiben?
Ja, ich würde mich bemühen, mal meine LinkedIn-Aktivitäten ein bisschen hochzufahren, und wenn es dann nicht viel passiert, ansonsten auf der Siemens.com bleiben. Die bewegt sich ständig und da gibt es dann auch die entsprechenden Neuigkeiten zu sehen irgendwann. Genau will ich es noch nicht sagen. Aber und ansonsten Buchempfehlungen, ja, gerne einfach mal. Da gibt es ganz gute Bücher. Von eins habe ich hier sogar liegen. Der Manuela Lenzen, Künstliche Intelligenz. Hier CH Beck Wissen, die lese ich ganz gerne. Kann man, ich halte es nochmal länger in die Kamera. Ich glaube, die Frau hat auch noch ein größeres dazu dem Thema geschrieben. Und da kann man sich wunderbar in so ein Thema einlesen. Und ich glaube, eben um dann den Kreis zu schließen, ich bin auch kein Techie. Ich glaube, wenn man dann Interesse hat und die Möglichkeiten sieht, die Technik in der Unternehmenskommunikation bietet, dann steigt das Interesse, man liest sich ein und dann kommen, glaube ich, die erwähnten Anwendungsfälle und Fragen, wie man es dann anwenden kann von ganz allein.
Ja, es gibt von, du hast eben die AWS in dem Zusammenhang gesagt, ich möchte zumindest damit alle meine Freundinnen und Freunde von Microsoft da wieder, die meine Balance sehen. Es gibt von Microsoft so ein Showcase zu der, da ist mein Hergang, hat gesagt, wenn ich alle veröffentlichten Daten von dem John F. Kennedy Attentat in eine Big Data, in einen Big Data Store packe, was kann ich dann über KI darüber hinaus finden? Und das ist eine frei zugängliche Demo, werde den Link nachher hier unten in die Kommentare schreiben. Mit Sicherheit keine Demo, die irgendein Unternehmenskommunikator braucht, aber eine, die wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass der ein oder andere, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, auf einmal neugierig wird. Wie funktioniert denn das? Was ist überhaupt mein Machine Learning? Das sind irgendwie alles so Begriffe. Aber selber mal zu fühlen und zu erforschen, was kann ich denn alles tun, finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt.
Ja, hier noch einen guten Link, den man sharen kann. ThisPersonDoesNotExist.com. Wo quasi zwei künstliche neuronale Netzwerke gegeneinander antreten. Also eins versucht das andere, sagen wir einfach gesagt, zu täuschen, und die Seite erstellt Bilder von. Das geht an die Substanz so ein bisschen, das ist ganz spannend. Da kann man drauf gehen und jedes Mal, wenn man auf die Seite geht, wird ein neues Gesicht da erstellt, und diese Person gibt es einfach gar nicht. Sieht aber 100% aus wie eine reale Person. Und das ist möglich mit KI zu tun. Und ja, solche spannenden Anwendungsbeispiele gibt es, glaube ich, zu Genüge. Ja.
Ja, ich finde auch technisch auch diese ganzen Deepfake-Möglichkeiten, die sich durch KI ergeben, faszinierend. Aber das machen wir bei meiner Folgesendung. Ich glaube, lass uns heute mal auf die wertschaffenden Dinge im Kontext der Unternehmenskommunikation einlassen. Ich finde auch sehr gut, dass sehr viele Hersteller mittlerweile, auch die großen IT-Player, sehr deutlich darauf hinweisen, dass da auch eine große gesellschaftliche und ethische Verantwortung hintersteht, was wir da machen.
Ja, ja. Ja. Unausweichlich, ja. Und das stehen wir, glaube ich, gerade am Anfang von dem, was möglich sein wird. Und ich glaube, wir müssen noch, viele Unternehmen wahrscheinlich müssen noch verdauen, dass Social Media eben auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wer kommuniziert, so nachhaltig verändert hat. Ich glaube, ehrlich zu sein, und damit möchte ich Siemens nicht ausschließen, beide Teile von Siemens wahrscheinlich, oder einige Teile von Siemens, auch da gibt es noch Aufholarbeit. Und was dann ein nächster Schritt kommt, das wird dann nochmal sehr spannend bleiben.
Ja, also ich anonymisiere das, ich da kann und darf und möchte auch nicht jetzt über dein Unternehmen sprechen, aber ich glaube, diese ganze Schere, die wir haben zwischen Datenschutz, Betriebsratsinteressen, gesellschaftlichem Anstand und technischen Machbarkeit, da werden wir noch eine Menge Reibungsverluste erleben im Bereich KI, da bin ich fest von überzeugt.
Ja, ja, es fängt ja schon an, ich meine, nur hier mal so ein Einblick. Natürlich, mein betriebsrechtlich ist natürlich so, dass du gewisse Daten natürlich einfach so erheben darfst, die du vielleicht extern auch erheben darfst auf vielen Seiten und in vielen, unter vielen Umständen online, meine ich jetzt. Also erhebst du sicherlich ganz andere Daten oder weniger Daten als in dem Internet. Allein da schon ist natürlich spannend, was lässt sich dann als Unternehmenskommunikation dann trotzdem daraus ableiten, lesen und verwirklichen, ja. Und wie schon gesagt, Daten ist gleich Big Data irgendwann mal und damit auch der Treibstoff für künstliche Intelligenz.
Michael, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das Gespräch ganz toll. Hab jetzt nicht viel hier nach. Wir haben nicht viel Kommentar gekriegt. Timo sagt, es heißt Analytics Unlocked.
Genau, Analytics Unlocked.
Genau. Also, Dankeschön für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke, was ihr im Bereich KI macht. Ich folge dir natürlich auf LinkedIn und werde ab sofort ein Bookmark auf Siemens.com legen, dass ich weiß, wann verändert sich was.
Jawohl, vielen Dank.
Alles klar. Michael, Dankeschön. Hab noch einen schönen Nachmittag.
Danke fürs Zuschauen. Tschüss.
Tschüss.
Eben. Ciao.
Thank you.